Wir hatten ja das Thema vorhin mit der Machtübernahme und haben gesehen, dass in dieser Welt Kräfte herrschen, die ja, an dieser Machtübernahme arbeiten, ständig, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Und Gott hat es auch ja, so uns gesagt, dass die ihr Ziel erreichen werden. Aber es wird dann nur ein kurzer Moment sein, wo diese Mächte diesen Triumph sozusagen genießen können, dann wird der Herr kommen und wird dem Ganzen ein Ende machen. Aber bis es soweit ist, sind wir in dieser Welt auch innerhalb dieses Konfliktes gefordert, unseren Mann, unsere Frau, unseren Bruder, unsere Schwester zu stehen. Ja? Und deshalb möchten wir jetzt dann auch bei dem zweiten Teil auch darauf eingehen, was es neben dem Machtwechsel oder Machtübernahme auch mit dem Herrschaftswechsel zu tun hat. Das ist wiederum ein Begriff, der genauso, oder wenn nicht noch wichtiger ist in dieser Endzeit, der aber uns als Christen natürlich bekannt sein dürfte. Ich möchte den zweiten Teil auch des Verses aus Epheser jetzt noch lesen, den wir im ersten Teil schon hatten. Da hatten wir gelesen Epheser 5, Vers 6 bis 13. Und nun möchte ich uns noch vier Verse die vier weiteren Verse lesen, 14 bis 17. Also Epheser 5, Verse 14 bis 17. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ja, vorher wurden wir gewarnt, ja, wegen den Machenschaften dieser finsteren Mächte. Und nun heißt es, dass wir also nicht einschlafen sollen, sondern dass wir aufstehen sollen. Aufstehen und von Christus erleuchtet zu werden. Und sorgfältig darauf achten, dass wir als Weise leben. Ja, was passiert in dieser Welt? Wir haben es vorhin betrachtet und ich will es nochmal kurz ansprechen. Es ist so, dass also hier eine Machtübernahme stattgefunden hat und dass der Großteil der Menschheit alles andere als Weise handelt, sondern dass ein Großteil dieser Menschen einfach nichts tut, dass er wie erstarrt ist, wie das Kaninchen vor der Schlange und im Grunde ja, untätig seinem, wie man sagen, Exitus entgegentaumelt. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck unseres Lebens. Ich möchte dazu einmal ein Zitat bringen eines ungläubigen Menschen, eines Schriftstellers. Der hat gesagt, die heißesten Plätze in der Hölle sind für diejenigen reserviert, die in Zeiten einer großen moralischen Krise ihre Neutralität bewahren. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Das war Dante Alighieri. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ich habe auch mal ein Buch von ihm gelesen, also ist eigentlich eher ein Atheist. Ja? Aber trotz allem hat er diesen Satz gesagt und der stimmt jetzt wirklich so, dass eben gerade in Zeiten einer moralischen Krise, wer da die Neutralität bewahrt, das heißt im Grunde also nichts macht, nicht Stellung bezieht, sondern einfach alles mit sich machen lässt, der wird zu den Verlierern gehören. Und genau das ist es, was die breite Masse ja, jetzt hier vorlebt. Und genau das ist es, was wir als Christen nicht mitleben sollen. Die Masse bekommt jetzt hier Sicherheit angeboten. Sicherheit in vielen verschiedenen Bereichen. Zuerst mal jetzt momentan natürlich die gesundheitliche Sicherheit angeblich durch eine Impfung zu erlangen. Es wird aber auch Sicherheit angeboten im finanziellen Bereich durch ein Grundeinkommen, das bezahlt wird, sodass man also praktisch egal, was man arbeitet oder auch gar nicht mehr arbeitet, immer ein Einkommen hat. Im Gegenzug dazu muss man natürlich Freiheiten und auch Eigentum und Besitz aufgeben. Und trotz allem, ja, trotz dieser Nachteile, die auch bekannt sind, ja, ist ein Phänomen eigentlich, ja, dass die Masse da trotzdem die Neutralität scheinbar bewahrt, alles mit sich machen lässt und damit einfach ihrem Untergang da entgegenläuft. anstatt dass sie ihn jetzt in irgendeiner Weise jetzt auch mal logisch oder vernünftig reagiert, einfach mal hinterfragt und einfach mal Dinge auch mal in Frage stellt, die da passieren. Und das ist komischerweise, und das ist auch für mich ein absolutes Phänomen, dass das jetzt unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Bildung kaum jemand macht. Ich habe auch ganz viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die es nicht gläubig sind. Es ist unfassbar für mich, dass die überhaupt nichts hinterfragen. Da wird alles einfach mitgemacht, was da vorgelebt wird. Und das wird natürlich ausgenutzt. Das ist doch klar, ja, wenn da Mächte im Spiel sind, die es nicht gut meinen mit den Menschen, die nutzen natürlich eine solche Haltung aus. Gar keine Frage. Deswegen müssen wir da also nicht schlafen, sondern aufwachen. Wir müssen auch uns hinterfragen, wem oder was vertrauen wir? Welchen Behauptungen vertrauen wir? Wo ist unser Vertrauen? Jeremia 17, da heißt es ganz klar, 17,5, ja, das Vertrauen nicht auf Menschen. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Und Jeremia 17,7 heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Ja, das ist es, was wir tun sollen. Und dort uns Rat, uns Weisheit holen, so wie es auch hier in dem Epheser-Vers geheißen hat. Wir sollen weise handeln. Und oftmals können wir das gar nicht von alleine weise handeln, sondern wir brauchen dazu den Herrn. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir weise handeln. Und darum müssen wir ihn bitten im Gebet, dass wir dies bekommen. Ja, und diese Menschen, die eben so handeln, denn das soll nicht unser Beispiel sein. Wir finden uns in einer Situation, wo also die Obrigkeit, also sprich Regierungen, Behörden, Gerichte, aber auch Politiker, ja, korrupt handeln, teilweise sogar kriminell, und das kann ich auch sagen, ohne jetzt hier mich dahinter zu hinterfragen. Es sind von höchsten Kreisen, das wissen wir, auch während der Flüchtlingskrise schon, einfach Gesetze, die die Regierung selbst gemacht hat, hat sie selber übertreten. Die haben ihre eigenen Gesetze nicht beachtet. Ja, von uns verlangen sie aber, ja, bei jedem kleinsten Vergehen, ja, jetzt sage ich mal gerade ein Parkvergehen oder so, wirst du noch verfolgt, wie wenn du ein Schwerverbrecher wärst. Ja, aber hier in großem Stil werden einfach Gesetze und jetzt in jüngster Zeit auch Grundrechte und dergleichen einfach nicht beachtet. Die werden übertreten. Diese Menschen, die das tun, die kümmern sich nicht um uns. Sie kümmern sich nicht um uns. Sie kümmern sich auch nicht um unseren Familien und auch nicht um unsere Kinder, ganz im Gegenteil. Ja, auch gerade, wenn ich die Gender-Ideologie nehme, dann sind wir hier auch in einer Situation, das ist also pures Sodom und Gomorra. Man kann es nicht mehr anders bezeichnen. Ja, und wir wissen ja, was Gott mit Sodom und Gomorra gemacht hat. Und zu Recht. Und wir wissen auch, dass Abraham da mit ihm verhandelt hat sogar noch. Ja, und er noch gar nicht gnädig war und er noch runtergegangen ist, ja, mit seiner Zahl bis zu 10 Gerechten. Und selbst die waren nicht zu finden. Und so wird es auch einmal in unseren Städten sein. Und dann wird Gottes Gericht natürlich auch da entsprechend kommen. Und gerade bei diesen Sünden in diesem Bereich, dass alles Gräuelsünden vor Gott sind. Ja, die Menschen, die da also in diesen verantwortungsvollen Positionen sind, sie kümmern sich also nicht um das Wohl der Massen, sie interessiert es wirklich nicht, das Wohl einer kleinen Gruppe, die da die Befehle gibt, mehr oder weniger, ist ihnen also wichtiger. Ich sage das jetzt zwar pauschal und es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der da anders ist. Ja, es sind also bestimmt alle Politiker und alle Landräte und alle Beamten so ganz und gar nicht. Ja, das ist auch nicht so gemeint. Aber an den entsprechenden Schaltstellen herrscht eben diese Ideologie vor und sie wird dann auch von denjenigen durchgesetzt und auch vertreten, die eben dann die Angestellten sind, die Kleinen, die da auch einfach machen müssen, auch was von oben herunter gesagt wird. Die einzige Möglichkeit hier, diesem Einhalt zu gebieten, ist dann einfach auch einmal lernen oder wieder lernen, Nein zu sagen zu dem einen oder anderen, was da kommt. Das müssen wir lernen. Und wir als Christen sowieso. Das werden wir gleich noch sehen. Ich habe ein schönes Zitat noch gefunden, vielleicht kennst du einen oder andere von Ihnen, der jetzt, dass Sie jetzt auch auf diese Situation auch gerade in Bezug auf diese Impfungen oder auch andere Dinge, wo Menschen unter Druck gesetzt werden durch verschiedene Sachen. Das ist ein schönes Zitat, wo man dann auch nochmal jetzt sieht, wo stehen wir eigentlich. Ian Watson ist derjenige, der das gesagt hat, ein Schriftsteller. heißt es, wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch Anreize gelockt, gezwungen, gemobbt, bloßgestellt, beschuldigt, bedroht, bestraft und kriminalisiert werden musst, wenn all dies als notwendig erachtet wird, um deine Zustimmung zu erlangen, kannst du absolut sicher sein, dass das, was da angepriesen wird, nicht zu deinem Besten ist. Das ist ein sehr gutes Zitat, ja. Also das ist auch klar, wenn was so ist mit Propaganda und wenn was so massiv praktisch jetzt hier eingeführt werden soll, wie diese Impfung, dann ist es auch fast jedem klar, hier stimmt irgendwas nicht, ja, das da gemacht wird. Ja, aber wie gesagt, es ist der geistliche Hintergrund, um den wir uns jetzt auch da kümmern wollen, der jetzt genau uns auf, für uns wichtig ist, die wir uns in dieser Situation als Christen, als Nachfolger Jesu befinden, die wir uns ja auch distanzieren wollen von der Masse der Ungläubigen. Denn wenn wir das nicht tun, dann sind wir kein Licht, dann sind wir kein Salz, dann sind wir nicht das, was der Herr Jesus von uns gesagt hat und von uns auch fordert, ja, in der Nachfolge, wenn wir da in der Masse untergehen. Wir sind tatsächlich in einem Krieg. So kann man das also bezeichnen. Ich meine jetzt nicht nur diese Impfgeschichte und diese Covid-Geschichte, sondern ich meine generell, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus 2. Timotheus 2, die Verse 3 bis 7. 2. Timotheus 2, Vers 3 bis 7. Da heißt es, da spricht also der Paulus zum Timotheus. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Ja, der Herr gebe uns Verständnis in diesen Dingen. Und was bedeutet es jetzt, dieser Absatz aus dem Timotheusbrief, wenn es hier heißt, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter? Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass hier keine halbe Hingabe gefordert wird, sondern eine volle Hingabe. Ein Soldat, der sich in einem Krieg befindet, der kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt vielleicht gerade mal eine Pause macht oder jetzt mal gerade hier das Schlachtfeld verlässt und sagt, ich gehe jetzt mal in Urlaub, ja, wenn der Krieg hier weiter tobt. Der Arbeiter kann auch nicht gerade nach seinem Willen handeln und kann ja, eigenmächtig hier seinen Arbeitsplatz verlassen und kann einfach sagen, jetzt höre ich mal auf zu arbeiten, ich mache nichts mehr. Oder der Ackersmann, er ist auch gebunden an die Aufträge, die er bekommen hat, und gebunden, der Bauer, der Ackersmann natürlich auch noch dazu, an die klimatischen Verhältnisse, ja, dass er, wenn Ernte anfällt, dann auch nicht faul zu Hause liegt und das dann verschiebt auf ein paar Wochen später, bis dann die Früchte alle kaputt sind. Also das geht nicht. Das heißt, die eigenen Pläne muss man dann hier, wenn man sich in einer solchen Situation befindet, geistlichen Situation, auch einmal zurückstellen. Das sind auch gewisse Opfer, die man bringen muss. Das ist das, wenn wir in diesem Krieg stehen. Aber wir standen auch vor der Bekehrung. Bevor wir uns bekehrt haben, standen wir auch schon in dem Krieg. Wir waren ja hier auf der Welt. Nur sind wir auf der falschen Seite gestanden. Wir waren auf der anderen Seite. Wir haben gegen Gott gehandelt. Wir haben mit der Masse mitgehandelt. Wir waren vielleicht auch neutral, im besten Falle. Ja? Und im schlimmsten Falle waren wir sogar, ja, gottesfeindlich. Wir waren Gottesfeinde. Wer nicht Gottes Freund ist, ist sein Feind. Jakobus sagt es uns ganz klar. Wer der Welt Freund ist, ist Gottes Feind. Und da ist diese Trennlinie einfach zu sehen. Und wir sind jetzt im Leben in einer Zeit, wo wir uns ganz klar positionieren müssen, wo wir Stellung beziehen müssen. Wir können hier uns nicht mehr wegducken oder verstecken und hoffen, es wird schon alles an uns vorbeiziehen. Nein, wir müssen als Nachfolger Jesu Christi, müssen wir die Herrschaft von ihm direkt anerkennen und auch so handeln. Das ist dieser Herrschaftswechsel. Vorher, als wir in diesem Krieg standen, auf der falschen Seite, da war unser Herr der Satan. Er war derjenige, der diese ungläubige Welt beherrscht. Wir haben ihm gedient, ob willentlich oder unwillentlich. Wir waren aber Feinde Gottes. Nun sind wir durch unsere Bekehrung und Gott sei Dank auf der anderen Seite. Aber das hat auch eine Auswirkung. Es hat nicht nur die Auswirkung, dass wir uns einmal die Sünden vergeben wurden und wir dann ja in den Himmel kommen und nichts mehr machen müssen. Nein, wir sind jetzt in der Nachfolge und wir wissen, dass es in der Nachfolge, und der Herr Jesus sagt es auch in den Evangelien ganz klar und ganz deutlich, dass es hier etwas kostet, dass man auch die Kosten überschlagen muss. Es ist nicht umsonst, es ist nicht freiwillig im Sinne von, ja gut, ob ich es jetzt mache oder nicht, ich bin auf jeden Fall gerettet. Nein, der Herr will, dass wir ihm dienen. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen und dieses neue Leben müssen wir auch leben. Und gerade in diesem neuen Leben stehen wir mitten in diesem Zwist, in diesem Konflikt, in diesem Krieg drin. Gerade auf uns ist der Fokus des Feindes gerichtet, weil wir diejenigen sind, die Gottes Willen auf dieser Erde umsetzen. Weil wir diejenigen sind, die die Werte noch hochhalten. Die Familie, die Familienwerte, die Ehe als solches, das Umgehen mit dem Nächsten. Keine Lüge, sondern Ehrlichkeit. Die Welt ist doch voller Lüge. Voller Lüge. Ja? Wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn man die Nachrichten anschaut, egal was uns begegnet, auch private Begegnungen, es ist, die Lüge regiert diese Welt. Und wir wissen, wer der Vater dieser Lüge ist. Und da müssen wir dagegen, da dürfen wir uns nicht anschließen, da müssen wir standhaft bleiben und sagen, nein, ich lüge nicht, auch wenn der Arbeitgeber das vielleicht verlangt. Solche Fehler hatten wir schon einige. Mir ist es noch nicht passiert, da ich selbstständig bin, aber ich kenne einige Angestellten, die gedrängt wurden, falsche Angaben zu machen. Ja, zum Beispiel in der Buchhaltung oder dergleichen. Ja. Und ich kenne auch welche, die haben es nicht gemacht und sind dann tatsächlich gekündigt worden. Aber der Herr, der sorgt für uns. Da können wir keine Kompromisse machen. Der Herr wird zeugen, wenn man so ehrlich ist und wenn man mit ihm, wenn man seine Prinzipien vertritt, dann wird er auch uns den Weg zeigen, dass wir weiterhin versorgt sind. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der Herr sorgt für uns. Auch wenn ihn vielleicht einmal eine Situation kurzfristig auftaucht, wo man denkt vielleicht, ja, dass wir hilflos sind und dass alles zu spät ist. Aber der Herr ist derjenige, der die Hand über uns hält. An ihm sollen wir uns orientieren. Und das wird immer wichtiger, jetzt gerade in dieser Zeit, wenn sich es immer mehr zuspitzt, umso mehr sind wir gefragt und sollen ein Beispiel geben. Und wir werden sehen, also ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man das dann macht, dann lohnt der Herr einem das. Der Herr erlohnt es. Und das ist wunderbar, ja? Auch wenn wir in der Gemeinde immer wieder unsere Zeugniszeiten haben, wo die Menschen Zeugnisse bringen von Gebetserhörungen. Es ist immer wieder schön zu hören, ja? Wenn man sein Vertrauen voll auf den Herrn setzt, wie er dann auch kleine Dinge erhört und uns führt und leitet. Ja, und jetzt müssen wir uns, da wir in diesem Krieg sind, müssen wir zwei Dinge besonders beachten. Und das ist einmal Glaube, den Glauben zu leben. Gerade haben wir vorhin noch vor dem Essen hatte ich ein Gespräch, wo es um mein eigenes Zeugnis ging, wo wir das angesprochen haben. Und das andere ist Buße. Buße und Glaube. Und das ist auch das, was der Herr Jesus sagt im Markus-Evangelium. Ja? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist es. Wie werde ich gerettet? Fragt doch der Cornelius, ist es, ne? Wie werde ich gerettet? Ja, der reiche Jüngling fragt auch, wie bekomme ich das ewige Leben? Die Antwort vom Herrn Jesus ist auch klar. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Tu Buße und glaube an den Herrn. Und da muss man auch ganz klar auch mal sich bewusst machen, was bedeutet es überhaupt, Glaube? Was bedeutet es? Das war vorhin auch gesagt in dem Gespräch. Ja? Glaube bedeutet, übersetzt im Griechischen heißt es Pistis. Und dieses Wort bedeutet auch Glaube, aber es bedeutet eigentlich, in erster Linie bedeutet es Treue. Es bedeutet Treue und Glauben. Und es gibt sogar, steht sogar in unserem BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch, nach Treu und Glauben zu handeln. Ja? Da gibt es einen Paragraphen, ja? Der das, wo das praktisch genauso drinsteht. Jetzt weiß ich leider nicht, welcher das ist. Ne? Aber das hatte ich jetzt gerade vor ein paar Wochen, hatte ich es mal nachgeschlagen, aber ich habe jetzt die Zahl wirklich nicht mehr im Kopf, wo ich mir Zahlen halt nicht merken kann. Aber Treu und Glauben, aber das kennt man ja, ne? Wenn man sagt, wir wollen in Treu und Glauben handeln. Und das ist es, was wir tun müssen. Glauben allein, ja, im Sinne von, das ist halt leider die deutsche Sprache, die das ein bisschen schwach ausdrückt, ja, der Glaube allein, der ist es nicht, der uns errettet. Ja. Glauben im Sinne von, ich glaube, ja, dass es so ist. Nein, es ist ein Tätigkeitswort. Glauben ist eine Tätigkeit. Das müssen wir tun. Und tun, tun wir es, indem wir treu sind. Treu nachfolgen, treu den Willen Gottes tun und uns absondern. Und dann kommt die Buße dazu. Und Buße bedeutet ja, übersetzt im Sinne, wer weiß, was das heißt? Bitte?
Umkehr.
Umkehr, ja?
Sinnesänderung,
genau, das wollte ich hören, sehr gut. Eine Sinnesänderung. Buße ist also nicht nur, dass ich meine Sünden bekenne, das gehört auch dazu, ja, wenn ich mich bekehre. Nein, Buße ist insbesondere, dass ich meinen Sinn verändere. Römer 12, Vers 2, da steht es drin. Ja. Macht euch nicht gleich dem Lauf dieser Welt, sondern ändert eure Sinne. Ändert eure Sinne. Das ist es. Und das müssen wir tun. Also das heißt, Sinnesänderung in Bezug auf diese Situation, in der wir jetzt stehen, heißt, dass wir als allererstes mal nicht Ja und Amen sagen zu allem, was da von der Obrigkeit hier auf uns niederprasselt, sondern dass wir unsere Sinne schärfen, dass wir einmal einen Schritt zurücktreten, dass wir überlegen, dass wir den Herrn befragen, auch Brüder, dass man sich zusammentut und überlegt, was ist zu tun, was bedeutet das? Was können wir tun, was dürfen oder sollen oder können wir nicht mehr tun? Wo ist die Grenze? Und die Grenzen sind dann ganz nah gesteckt, denn wenn wir die Grenzen übertreten, und dann werden wir von der Welt im Grunde wieder eingefangen. Das ist das Ziel der Welt, ja? Uns wieder zurückzuziehen. So wie Demas, ja, der die Welt lieb gewonnen hat. Das ist das, was ich vorhin in der ersten Botschaft auch schon sagte. Das ist diese Machtübernahme. Da zielt der Angriff des Teufels natürlich darauf, dass er wieder die Macht über uns übernehmen kann. Das ist sein Ziel. Obwohl wir ja errettet sind vom Herrn. Und da müssen wir Buße tun und beim Herrn bleiben. Und dann kann er uns nichts antun. Wir sind geborgen in seiner Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand herausreißen. Ja, sagt uns doch der Römerbrief. Aber da müssen wir bei ihm sein, da müssen wir die Beziehung zu ihm aufrechterhalten und wir müssen laufend aktiv sein im Sinne von Glauben, im Sinne von treu sein, im Sinne von nach seinem Willen fragen und auch das tun und insbesondere auch in Bezug auf die Geschwister, in Bezug auf die Nächsten, die wir haben. In erster Linie mal sind es die Geschwister. Viele Geschwister sind noch verunsichert in dieser Zeit. Viele wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Vielleicht haben sie ja keine große Erfahrung mit dem Wort in diesem Sinne. Da müssen wir ihnen helfen. Ja, ich kenne das, weil viele lesen viel zu wenig im Wort. Die sind nicht richtig im Wort gegründet. Und wenn du im Wort dir gegründet bist, dann bist du auch standhaft. Dann kannst du auch standhaft sein und ausharren und bist fest. Und wenn du nicht im Wort gegründet bist, oder gerade neu bekehrt, dann gibt es da Schwierigkeiten noch. Ja? Aber dafür müssen wir da sein. Wir als diejenigen, die standhaft sind, die wissen, was da in der Welt sich abspielt, damit wir unseren Glaubensgenossen helfen können. Und das bedeutet nichts anderes, wie dass wir unserem Herrn nachfolgen. Unser Herr ist der Herr Jesus. Er gibt uns vor, was wir zu tun haben und nicht irgendein Politiker. Ein Politiker hat hier überhaupt nichts zu sagen, was ich in meiner Wohnung oder mit meinem Bibelkreis oder dergleichen zu tun habe. Da gibt es keinerlei Recht von denen da einzugreifen. Und wir haben ja jetzt auch gerade die frohe Botschaft sozusagen bekommen, ja, von John MacArthur, ne, von der Gemeinde, ja, der auch Recht bekommen hat, weil er genau das moniert hatte. Da haben die versucht, in seine Gemeinde Gottesdienst einzugreifen, ja, in Florida. Und er hat, in Kalifornien, und er hat sich dagegen gewehrt, ja, und hat gesagt, nein, Am Anfang hat er es noch mitgemacht, weil keiner wusste, ist es jetzt wirklich ein gefährlicher Virus oder nicht. Und natürlich ja, wollen wir da auch unserer Umwelt auch ein Zeugnis sein und wollen nicht da jetzt aus Prinzip dagegen gehen. Das ist auch nicht gemeint. Nein. Ne, sondern auch da, ne, weise handeln. Ich denke, der John MacArthur hat es gemacht, ja, hat weise gehandelt. Sie haben es eingehalten und als sie gemerkt haben, das ist gar nicht so, wie es da propagiert wird, nicht so schlimm, dann haben sie also ihren Gottesdienst dann wieder fortgesetzt. Und er hat jetzt so recht bekommen. Ja. Sogar noch Geld zugesprochen bekommen, aber das waren wahrscheinlich die Anwaltskosten, die da bezahlt werden mussten. Ja, also das heißt, wir sind jetzt hier das Eigentum unseres Herrn. Das müssen wir auch mal sehen. Das Ziel der Machtübernahme des Feindes zielt darauf ab, die Menschen zu versklaven. Das ist das Ziel. Er will Sklaven haben, die für ihn arbeiten, der Teufel, ja, in dieser Welt. Das ist das Ziel, das langfristige Ziel dieser eine Weltregierung auf dieser Welt. Jetzt darf man sich natürlich einen Sklave nicht unbedingt immer nur vorstellen, mit, dass der in der Galeere sitzt, ne, mit Ketten um und da rudern muss, sondern ein Sklave ist man auch, wenn man nichts mehr hat, zum Beispiel kein Eigentum mehr, wenn man einfach nur arbeitet, ja, und irgendwelche Vorschriften befolgt, so wie es jetzt teilweise auch in diesen Lockdowns und so weiter den Menschen auferlegt worden ist. Ausgangssperre und so weiter. Also ein vollgesteuerter Mensch, der keine eigene Ständigkeit mehr sagen wir, an den Tag legen darf und dessen Freiheit in Anführungsstrichen oder Bewegungsspielraum ganz eingegrenzt ist. Das ist ein Sklave. Und es gibt ja viele modernen Sklaven, ja, jetzt gerade mal, wenn ich im asiatischen Raum jetzt mal gucke, ne, wie da die Arbeitsbedingungen sind für viele Menschen dort, die da 8 bis 10, 12 Stunden arbeiten, teils Kinderarbeit noch, ja, gerade im Textilbereich ist es ja weit verbreitet oder auch in dem Elektronikbereich, fürchterlich, ja, die Leute, die machen nichts anderes wie schlafen, auch zusammengepfercht in irgendwelchen Wohnungen, ja, zu 10 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und dann wieder arbeiten. Das ist moderne Sklaverei. Ja. Es ist für uns noch fremd, es ist für uns noch weit weg, weil wir diese Situation jetzt noch nicht haben. Aber uns muss klar sein, dass der Feind das will. Aber wir sind Eigentum und wir sind Sklaven Jesu Christi. Und wenn ich Sklave Jesu Christi bin, dann heißt das, ich bin sein Eigentum. Und wer Sklave und Eigentum Jesu Christi ist, der ist nicht Sklave im Sinne von, was ich eben gesagt habe, sondern der ist frei. Wer den Sohn hat, der ist frei. Das ist die wahre Freiheit in Christus. Weil wir dann seine Gebote befolgen und sein Joch, das er uns auferlegt, ist nicht schwer. Das sagt er selbst, der Herr Jesus. Das müssen wir wissen. Und deswegen müssen wir uns an ihn hängen. Und uns muss bewusst sein, dass wir die Seiten gewechselt haben. Weg von den Mächten der Finsternis hin zu unserem Herrn. Aber wir sind nicht ohne Herr, sondern unser Herr ist der Herr Jesus. Und das müssen wir erleben, nicht nur sagen. Wir kennen das auch, ja, Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt sagt der Herr auch, wer die Herr-Herr-Sager, ja, die kennt er nicht. Ich habe euch nie gekannt. Ja. Es werden viele da sein, ja, die werden versuchen hineinzukommen. Wir haben doch dies oder das und jenes gemacht, Dämonen ausgetrieben und alles, ja. Und dann sagt der Herr, ich habe euch nicht gekannt. Das sind diejenigen, die nur Herr gesagt haben, aber nicht Herr gelebt haben. Und der Herr Jesus, und das ist er, Herr Jesus Christus, ist unser Herr. Und wir stehen unter seiner Herrschaft. Und jetzt kommt auch noch ein wichtiger Punkt dazu, damit uns das einmal bewusst wird, weil es auch in vielen, also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, während den letzten 9 Jahren meines Gläubigseins, vor 9 Jahren habe ich mich bekehrt, 9,5 Jahren, und ich habe leider sehr wenig gehört. Ich habe es immer so empfunden, ja, dass der Herr Jesus unser Herr ist, aber ich habe es in wenigen, ganz wenigen Predigten überhaupt gehört, wenn überhaupt. Er ist zwar unser Herr, aber diese Herrschaft als solches wurde nicht richtig, also mir jetzt nicht richtig jetzt bewusst gelehrt. Ja? Und das habe ich etwas vermisst. Ja? Da habe ich immer danach gesucht, muss ich sagen. Und es gibt natürlich auch viele Stellen in der Bibel, die uns nochmal ganz klar vor Augen führen, dass Jesus Christus hier der oberste Herr ist. Allen voran Matthäus 28, bevor er den Missionsbefehl gibt, also ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums, Da steht, da lesen wir Folgendes: Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, ich muss sagen, das, was der Herr Jesus sagt, deswegen habe ich mir auch eine Bibel besorgt, wo die wörtliche Rede Jesu in Rot jetzt abgedruckt ist. Für mich war immer das Allerwichtigste erstmal, was der Herr Jesus sagt. Und dann natürlich leben wir nach der Apostel, der Lehre der Apostel, aber die Apostel sind ja auch gelehrt worden von wem? Vom Herrn Jesus. Ja? Insbesondere in der Zeit, nachdem er nach der Auferstehung bei ihnen war, diese 40 Tage. So, und der Herr Jesus selbst, ja, was er sagt, das ist die oberste Autorität. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein weiterer Vers, der uns auch da diese Herrschaft von Christus nahe bringt, steht im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3,18 folgende. Da heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, ein Gerechter für Ungerechte, auf das er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis predigte, die einst nicht gehorchten, als Gottes Langmut zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerüstet wurde, in welcher wenige, nämlich 8 Seelen hindurch, gerettet wurden durchs Wasser. Als Abbild davon rettet uns nun auch die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das war jetzt lange Vorrede, jetzt kommt der eigentliche Vers, den ich eigentlich sagen wollte. Welcher, nämlich der Herr, seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm Engel und Gewalten und Kräfte untertan sind. Das ist das Wichtige. Also hier wird der Herr Jesus, insbesondere von Petrus, auch in der Pfingstpredigt, wird er als Herr dargestellt, und es wird auch ganz klar gesagt, dass ihm diese Engel, diese Gewalten und diese Kräfte untertan sind. Das ist es, worauf es ankommt, dass wir sehen, der Herr, er ist jetzt schon der Herr. Er ist zwar noch nicht da und hat sein Reich aufgerichtet, sichtbar, aber er ist der König, der zur Rechten des Vaters sitzt, und ihm ist jetzt schon alle Macht gegeben. Das muss uns klar sein. Und er hat dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten. So wie es vorausgesagt wird in 1. Mose 3,15. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Das ist ein Symbol für, dass der Herr, dass der Herr Jesus dem Satan die Macht genommen hat. Jetzt haben wir die ganze Zeit ja über Satan geredet. Was der alles macht hier auf dieser Welt. Er ist noch da, keine Frage. Wir leben jetzt in dieser Gnadenzeit, aber auch in der Probezeit. Wie verhalten wir uns in dieser Situation, wo der Satan als Rebell gegen Gott noch versucht, ja, dieses Böse zu forcieren und auch uns als seine Kinder anzugreifen? Wie reagieren wir darauf? Das ist unsere Aufgabe. Das ist das, wo wir Position beziehen müssen. Das ist auch das, was der Herr will, dass wir dem Satan hier nicht Raum geben, obwohl er herumrennt wie ein brüllender Löwe, sondern dass wir überwinden. So wie es auch in den Sendschreiben steht, dass wir überwinden. Und überwinden tun wir durch ihn, durch den Herrn Jesus, der die Welt überwunden hat. Der Lothar hat es vorhin auch in der Einleitung gesagt. Und darum geht es. Das ist dieser Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat. Und den müssen wir verinnerlichen. Ja? Und für mich ist es immer ein großer Trost, wenn ich weiß, der Herr, er sitzt auf dem Thron. Er ist der König. Der Herr aller Herren. So wird von ihm gesagt. Ich nehme das schon wörtlich. Der Satan, der dem Herrn Jesus die Reiche angeboten hat, der hatte diese Reiche. Als legitimer Herrscher sogar, als Fürst. Aber nun hat er sie nicht mehr. Er lebt nur noch darin und er täuscht uns vor, dass er mächtig ist. Aber er hat nicht mehr die Macht, unsere Seele zu töten, sondern nur unseren Körper. Das kann er tun. Wir können getötet werden, unser Körper, aber er hat nicht die Macht, unsere Seele zu töten. Das ewige Leben haben wir bei unserem Herrn. Das muss uns klar sein. Das unterscheidet uns doch von jedem anderen Menschen, der nicht gläubig ist. Dass wir das ewige Leben haben. Und deswegen dürfen wir freudig unserem Herrn dienen. in dieser Zeit. Auch wenn wir vielleicht mal angegriffen werden und wenn wir vielleicht mal Rückschläge erleiden, dann wissen wir doch, dass er da ist. Und wir können jederzeit und sollen es auch Buße tun und glauben an seine Kraft, an seine Auferstehungskraft, die auch uns gegeben hat, wo wir wissen, dass auch wir eines Tages auferstehen werden und in Ewigkeit bei ihm sind. Das sind Dinge, die wir verinnerlichen müssen. Und dann machen uns diese ganzen Angriffe und das Ganze, was uns um uns herum passiert, ja gar nichts aus. Natürlich, es bedrängt uns vielleicht in irgendeiner Situation, aber wir geraten nicht in Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Christen gibt, die Angst haben. Vor was haben sie denn Angst? Da müsste man sich auch mal hinterfragen. Ja? Natürlich kann man Angst kriegen, ja, wenn mal jetzt irgendwas... Wenn ich in den Wald gehe und es kommt irgendein Wolf auf mich zu, dann kriege ich auch Angst. Ja? Ich kriege schon Angst, wenn irgendeine Hornisse hier im Raum kommt. Ja? Ja? So, dann kann es sein, ich störe mir vom Rednerpult weg. Ne? Ja, dann ist aber mehr so ein Schreck. Ja? Aber doch keine Angst im Sinne von, dass ich jetzt irgendein Virus kriege und dann vielleicht daran sterbe. Ja? Da habe ich doch keine Angst davor. Schon gar nicht, wenn nur 0,3% davon betroffen sind. Oder umgekehrt gesagt, 99,8% nicht davon betroffen sind. Ja, aber was soll ich denn dann Angst haben? Und die Angst ist aber genau das Mittel zum Zweck, das der Feind benutzt, um zum Ziel zu kommen, um die Menschen zu unterdrücken, um die Menschen zur Neutralität, zum Nichtssagen, zum Nichtstun zu zwingen. Gelähmt, deswegen heißt es ja auch, sie sind gelähmt vor Angst. Ja? Die Menschen machen dann nichts mehr, gelähmt. Aber wir sollen doch tätig sein. Wir sollen die Zeit auskaufen. Und wir sollen ein Beispiel sein. Und ich denke, auch wenn man das nach außen trägt, dann ist es doch so, dass auch die anderen erkennen können, Mensch, da sind welche, wieso hat denn der keine Angst? Wieso ist denn der? Und dann kann man auch ein Beispiel geben. Dann kommt man ins Gespräch und dann kann man sagen, ich habe den Herrn Jesus. Ich brauche keine Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Mein Herr hat die Welt überwunden. Ich habe ein ewiges Leben von ihm. Und ihm folge ich nach. Und nicht diesen, die da böse Dinge vorhaben. Und er hat uns ja auch in der Waffenrüstung das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben. Auch das ist eine Stelle, auch im Epheserbrief, ich werde sie gleich nochmal lesen, die uns immer eigentlich auch präsent sein sollte, gerade jetzt in dieser Zeit. Dass wir da in dieser Zeit auch vorangehen und uns selbst stärken. Und wenn wir selbst gestärkt sind, können wir auch andere stärken. Ja? Das ist der Zweck von dem Ganzen. Da heißt es, Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke sind wir stark. Ich bin nicht stark, weil ich jetzt stark bin. Oder du, weil du stark bist. Sondern der Herr in uns, der verleiht uns diese Stärke. Darauf kommt es an. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, und gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist es. Und die sind besiegt. Der Satan ist besiegt durch den Herrn. Sieg durch Kreuz und Auferstehung sozusagen. Das ist das, was uns Stärke verleiht. Und ganz praktisch dürfen wir das auch in der Bibel lesen. Ja, auch im Alten Testament. Ich habe hier auch mir auf eine Stelle rausgeschrieben. Auf die der Herr Jesus auch hinweist, beziehungsweise auf den Umstand weist er hin bei seinem Verhör, als Pilatus ihn praktisch angeht und sagt, weißt du eigentlich, mit wem du redest, wer ich bin, was für eine Macht ich habe? Dann sagt der Herr Jesus zu ihm, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Diese Macht hatte Herr Jesus, aber er hat sie nicht angewandt, ja? Weil in dem Moment war er Mensch. Er war Mensch, er hat seine Gottheit zurückgestellt. Ja? Aber er hat ihm klar gemacht, wer er ist. Er hat ihm ganz klar gemacht, wer er ist, der Sohn Gottes, der dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und da gibt es eine schöne Begebenheit mit Elisa im Alten Testament. Auch die will ich jetzt da mal lesen. Die passt nämlich hier sehr schön dazu, wo die Engel im Grunde, die der Elisa nicht sieht, der Knecht von ihm sieht sie nicht. Und diese Engel, sie sind auch militärisch organisiert. Das ist eine Engelsmacht, eine Armee, ja, wie wir auch in der Offenbarung lesen, wenn die Legionen von Engeln auch dem Herrn folgen oder wo sie gekämpft haben, ja, mit Michael gegen den Satan und ihn aus dem Himmel geworfen haben. Ja, das ist eine unvorstellbare Macht, ja, die da auch hinter uns steht. Das muss man auch wissen, die stehen hinter uns, diese Engel. Da heißt es nämlich in 2. Könige 6, 15 bis 17, und der Knecht des Mannes Gottes, also der Knecht von Elisa, machte sich früh auf, in aller Frühe aufzustehen und ging hinaus. Und siehe, eine Heeresmacht umringte die Stadt, also tatsächliche Krieger jetzt, um Pferde und Wagen. Und sein Diener sagte zu ihm, O Herr, was sollen wir tun? Und Elisa sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn es sind mehr mit uns als mit denen. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne seine Augen und er soll sehen. Und der Herr öffnete seine Augen und er sah. Und siehe, der gesamte Berg war voll von Pferden und ein Feuerwagen rings um Elisa. Es ist gewaltig, ja, was dieser Knecht da gesehen hat, dann auf einmal, dass außen herum lauter Feuerwagen waren, Engel waren, eine Armee, ja, die tausendmal stärker war, wie das, was er ihn gerade bedroht hat. Und das ist ein schönes Bild auch, ja. Wir sehen es jetzt vielleicht nicht, ja, aber wir wissen, dass es da ist, weil der Herr uns es sagt. Und das muss uns auch klar sein, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass der Herr derjenige ist, der jetzt schon regiert, hier auf dieser Welt. Das Reich wird noch kommen, ja. Er wird kommen und er wird dann irgendwann auch diese bösen Mächte erstmal alle vernichten. Aber trotz allem steht er über allem. Er steht über allem und das ist unsere Kraft und unsere Stärke. Und deshalb können wir uns auch und müssen uns auch positionieren in dieser Welt, dass wir wirklich sagen, ja, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, ich bin keiner dieser Nein- oder Ja-Sager, sondern ich habe meine Grenzen und das sind die Gebote Gottes. Und wenn diese überschritten werden, dann mache ich da nicht mit. Und das habe ich etwas vermisst, muss ich wirklich sagen, in den letzten Monaten, dass ich da aus der Christenheit und von vielen Gemeinden da gegensätzliche Signale bekommen habe. Ja? Und dass man da gar nicht präsent war. Ja? Denn es wird jetzt eine Zeit auf uns zukommen, gerade in den kommenden Monaten, wo das Ganze nochmal forciert wird. Und da sind wir gefragt und dann müssen wir da sein. Und wir können doch nicht unsere Alten und Kranken zu Hause lassen, nur weil einer sagt, ich darf nicht rausgehen aus meinem Haus, weil angeblich eine Pandemie herrscht. Ja, das funktioniert nicht. Ja, das müssen wir dann trotzdem machen, wir müssen es organisieren, wir müssen uns um diese Menschen kümmern, wir müssen uns auch noch um andere Dinge kümmern. Wir sollen nicht rebellieren gegen den Staat, nicht falsch verstehen, ja, sondern wir müssen sehen, wo ist da die Grenze. Und wenn das Menschliche, wenn das Gottesgebot überschritten wird von Seiten der Obrigkeit, dann müssen wir ganz klar Stellung beziehen. Und wenn das alle machen und viele machen, und so wenige sind wir doch nicht. Ja, wir sind zwar nur eine kleine Herde, ja, aber wir sind ja immer noch, sagen wir mal, in Deutschland ein, ich sage es mal, christliches Land. Ja. Viele Menschen sind gottesfürchtig zumindest. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dann dadurch, durch unsere Präsenz, durch unser Beispiel voranzugehen und vielleicht den einen oder anderen auch noch zu aufzuwachen, ja, so wie es im Epheserbrief standen ist, ja, dass es steht, wachet auf, ja, die ihr schlaft, wachet auf von den Toten. Weil die sind doch alle geistlich tot. Und da dürfen wir uns doch nicht anschließen. Das ist ja kein Vorwurf, aber wir wissen ja, der Ungläubige ist geistlich tot. Aber der Herr will, dass alle Menschen errettet werden. Er will, dass wir aktiv sind. Und das ist auch ein Aufruf an euch alle. Ja, wenn ihr jetzt auch nach Hause geht morgen, tragt es mit in eure Gemeinden, redet mit den Geschwistern, dass man hier Präsenz zeigt, ja. Und natürlich, wir wollen uns an die Regeln halten, aber alles mit Maß und Ziel. Und John MacArthur hat es gemacht, ja, und dass er hier kritisiert wurde, gerade von deutschen Brüdern, ist für mich vollkommen unverständlich. Ja. Aber so gibt es halt verschiedene Auffassungen, aber ich denke mal, jetzt haben wir diese, in Anführungsstrichen, Pandemie nun schon seit anderthalb Jahren und jetzt sollte man doch eigentlich mal gemerkt haben, was jetzt wirklich hier läuft. Das sollte man eigentlich gemerkt haben. Und wenn nicht, kann man ja gerne mal ein paar Vorträge anhören, auch von uns oder anderen Brüdern, die darauf hingewiesen haben. Gebt es doch mal weiter. Ja? Es kann doch nicht sein, ja, dass jetzt dann immer noch die ganze Christenheit hier in Tiefschlaf versinkt. Da müssen wir einfach jetzt, wenn wir nur ein paar sind, die aufwecken. Also wie gesagt, ich rufe jetzt hier nicht zu einer Rebellion auf, dass wir morgen auf die Straße gehen und ihren Angriff starten auf irgendwelche Regierungssitze, sondern ich rufe dazu auf, dass wir Jesus Christus nachfolgen und das machen, was er gesagt hat. Ja, und er steht auch hinter uns, das ist wichtig. Er steht hinter uns und gibt uns auch die Kraft. Deswegen habe ich auch keine Angst, irgendwas zu sagen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja? Vielleicht gibt es das. In China gibt es mit Sicherheit, oder es gibt bestimmt totalitäre Staaten, wo man so eine Rede nicht halten kann. Das gibt's, ja. Und da muss man es im Geheimen machen, ja. Da muss man Untergrundgemeinden gründen und Bibelkreise im Verborgenen, ja. Das kann auch auf uns nochmal zukommen. Aber solange man es noch öffentlich sagen kann, dann müssen wir es sagen. Und das ist wichtig, ja. Aber trotzdem nicht vergessen, ja, dass man vielleicht auch hier Vorbereitungen trifft für diese Untergrundkirchen, sage ich mal. Ja. Vor Jahren hat der Lothar da schon mal ein ganzes Büchlein geschrieben und das wird auch wieder kommen. Vorhin habe ich gesagt, die Blaupause oder Rotpause für diese Weltordnung ist China. Aber das trifft auch auf die Gemeinden zu. Dort drüben gibt es auch Millionen von Christen und die sind schon daran gewöhnt, will ich mal sagen, und haben schon Strukturen entwickelt in diesem totalitären Staat, wo sie unter Gottes Wort kommen, wo sie sich gegenseitig unterstützen, wo sie Bibeln weitergeben, Gottes Wort weitergeben, und das ist auch das Wichtige, was wir tun müssen. Ja? Und auch da ist dann jetzt China im Positiven auch ein Beispiel vielleicht für uns. Vielleicht kennt einer, ich kenne leider niemanden jetzt von dort, aber es gibt ja auch andere Länder, wo Verfolgung herrscht und wo es vielleicht Erfahrungen gibt, wie man dann mit sowas umgeht. Ja? Das ist auch wichtig, dass wir uns das auch aneignen, dass wir uns da Informationen holen, damit man es nicht ganz ins kalte Wasser springen, wenn wir irgendwas machen. Ja? Weil bestimmt gibt es auch viele Berichte aus solchen Ländern, ja, von Wurmbrand, ne, der war in Rumänien, und ja, es gibt ja viele, ja, auch Taylor war in China, ne, genau, ja, und so weiter. Ne. Also da auch sich da schlau machen und dann einfach zum Vorteil oder zum Nutzen unserer Mitbrüder und Mitgeschwister einfach sich da weiterbilden und einfach Informationen holen. Ja? Und generell auch Vorsorge treffen. Jetzt ist es wichtig, dass man Vorsorge trifft im Bereich der Versorgung. Ja, das ist einfach so. Wir haben jetzt schon mehrere Zwischenfälle gehabt, wo die Versorgungsketten unterbrochen waren. Versorgungsketten unterbrochen in Bezug auf Energieversorgung, ja, waren Angriffe auf Pipelines in den USA, da waren in Russland Angriffe, da waren diese Tankerunfälle oder Tankerzwischenfälle, wo dann auch wieder mehrere Wochen lang irgendwelche Materialien nicht geliefert werden konnten. Vielleicht weiß es auch der eine oder andere von euch. Es ist momentan in der ganzen Welt eine sehr fragile Situation. Fragil, also zerbrechlich. Ja. Das heißt, es kann passieren, dass an einer Stelle irgendein Unglück passiert und das hat dann Auswirkungen auf die ganze Welt, ne, was die Versorgung und so weiter betrifft. Auch da müssen wir Vorsorge treffen, gerade wenn wir auch noch Familien haben, kleine Kinder oder auch ältere Geschwister, Eltern noch, ja, die versorgt werden müssen. All diese Dinge, ja, das muss man alles berücksichtigen. Wir leben in dieser Zeit, ja, und wir müssen der Realität einfach ins Auge schauen. Ja, ja. Und der Herr Jesus erweist uns auch in seinem Wort immer wieder darauf hin, dass eben wir genau in dieser Richtung eben aktiv sein sollen. So, jetzt muss ich eine Stelle suchen. Genau, im Markus-Evangelium, dann möchte ich uns auch noch einmal lesen, wo er uns auch hier gesagt hat, wie wir oder wie er die Nachfolge sieht. Markus 8, 34 bis 38. Da heißt es, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also hier sagt das auch nochmal unter dem Hinweis, ja, dass auf unsere große Hoffnung, die wir alle in uns tragen, weil wir wissen, der Herr ist auferstanden und er kommt. Er kommt, ja, im Auftrag des Vaters und er kommt in der Herrlichkeit des Vaters mit den heiligen Engeln. Ja. Aber vorher sagt er auch hier ganz klar, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Das ist auch ein Hinweis, auch gerade in der heutigen Situation. Wie viele rennen jetzt einem vermeintlichen heilsbringenden Impfstoff hinterher? Sie wollen ihr Leben retten. Und sie kümmern sich nur noch darum. Und wenn sie ihn haben, dann meinen sie, sie sind gerettet. Es wird als Messias schon sozusagen propagiert. Der große Heilsbringer ist der, der den Impfstoff bringt. Ich will niemanden verurteilen, der vielleicht schon geimpft ist oder dergleichen. Aber ich werde es nie machen jetzt, für ganz persönlich. Aber es gibt Menschen, und es ist immer noch kommt immer noch auf die Motivation an, wenn sie es wirklich machen wollen, um ihr Leben zu retten, dann sind sie auf dem falschen Dampfer. Dann sind sie auf dem falschen Dampfer. Und ein Christ, der sollte sich das fünfmal überlegen. Denn das ist genau das, diese Stelle hier, was der Herr Jesus sagt. Wer sein Leben retten will, alles tut in dieser Welt, um sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Weil er seine Kraft und seine Aktivität darauf ausrichtet, sich selber zu retten. Aber unser Retter sind nicht wir selber, sondern der Herr Jesus. Er ist unser Retter. Und deswegen sagt er auch hier, wer sein Leben verliert um meinetwillen, also um meinetwillen, um des Herrn Jesus willen. Das heißt, wenn ich es bekenne, wie viele Märtyrer gab und gibt es heute noch, ja, gab es in der Vergangenheit, die den Herrn Jesus bekannt haben und dann für eine riesige Erweckungsbewegung gesorgt haben, angefangen schon mit der Urgemeinde, ja, die verfolgt worden sind von den Christen und dann in Rom den Tieren vorgeworfen wurden. Sie haben den Herrn Jesus bekannt. Ja. Uns will es noch keiner an einen Marterpfahl stellen und will uns verbrennen. Ja. Aber bedrängen, das wollen sie uns schon. Und das wird auch zunehmen. Und wir müssen dann auch den Herrn Jesus bekennen. Er ist unser Herr und niemand anderes. Und der andere Herr, der Satan, er will unser Herr werden. Er will sich da dazwischen drängen mit allen möglichen Dingen. Da gehören auch alle Dinge dieser Welt dazu, ja, die uns einfach ablenken von unserem Kontakt zu dem Herrn Jesus. Für die Jugendlichen, die ganzen Spiele, Sport, diese ganzen Götzen, die es da gibt in unserer zivilisierten Welt hier. Das ist fürchterlich. Das ist zwar eine zivilisierte Welt, aber sie ist voll mit Götzenbildern, sie ist voll mit Verführung, sie ist voll mit Unzucht, sie ist voll mit allem Schlechten. Wir wissen das, aber wir sehen das auch, aber wir müssen es auch wirklich annehmen und bewusst ablehnen dann. Also annehmen, sprich erkennen, ja, und dann auch bewusst ablehnen. Das ist das, was der Herr auch will von uns. Dass man sich da einfach distanziert vor diesen Dingen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und das stärkt uns dann auch in unserem Glauben. Also um seinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Und um des Evangeliums willen, da spricht er ganz klar an die Mission. Da spricht er an die, unsere persönliche Mission, unsere Weitergabe von draußen liegen Traktate. Viele andere Missionswerke haben auch Traktate, machen Veranstaltungen, ist ja egal, wem man sich da anschließt. Aber dass man das einfach noch macht, solange die Zeit noch reif ist, solange der Tag noch da ist und nicht die Nacht. So lange sollen wir wirken. Und das müssen wir jetzt machen. Umso mehr, umso schlimmer es wird, umso mehr müssen wir es machen. Ja, und dann werden wir belohnt von unserem Herrn. Und das ist das Schöne und das ist das Gute. Ja, auch jetzt schon, nicht nur in Ewigkeit, nicht nur die Belohnung irgendwann, ja, für das ewige Leben, sondern wir haben die Belohnung jetzt schon hier. Der Herr wird es belohnen, er wird unser Leben führen, ja? Er wird uns schenken, er wird uns Kraft geben, er wird uns Begegnungen schenken und er wird uns Dinge geben, wo wir gar nicht damit rechnen. Ja? Jeder von euch, da bin ich sicher, hat solche Erfahrungen schon gemacht. Und je enger und näher wir beim Herrn sind, umso mehr solche Erfahrungen dürfen wir machen. Und das macht uns dann Freude. Ja? Das ist die Freude in unserem Christenleben. Ja? Da müssen wir dann nicht mit langen Gesichtern irgendwo sitzen, sondern wir dürfen uns freuen, auch innerlich. Ja? Und wenn man Menschen zum Herrn Jesus führt, es gibt noch nichts Schöneres als das. Mit dem möchte ich schließen jetzt und möchte, wie gesagt, aufrufen, sich darüber auch euch nochmal Gedanken zu machen, über diesen Herrschaftswechsel. Wir haben den Machtwechsel, den können wir beobachten, Tag für Tag. Morgen schon, wenn ihr Nachrichten schaut oder wenn ihr die Zeitung schaut, ihr werdet es sehen, da ist einiges. Jeden Tag wird da was gearbeitet gegen uns, aber wir sollen uns auf unseren Herrschaftswechsel berufen, nämlich der Herr Jesus, und sollen ihm nachfolgen. Und dann dürfen wir in dieser Zeit auch mit Kraft und Stärke und Freude hindurchgehen. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte noch beten. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, Herr. Wir danken dir für deine Liebe, Herr, wir danken dir für deine Gnade und für dein Sühnungswerk, das du vollbracht hast auf Golgatha. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, Herr, um dich selbst hinzugeben, Herr, als Lösegeld für viele. Dass du unser Herr geworden bist, Herr, dass der Vater dich erhöht hat, Herr, und du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, Herr, und unser König bist. Wir danken dir, dass wir diese Hoffnung in uns haben, dass du auch bald kommen wirst, Herr, uns holen und dass wir in Ewigkeit mit dir verbringen werden, Herr. Dort, wo dann keine Tränen mehr sind, kein Leid mehr ist, Herr, und all die wunderbaren Verheißungen, die du uns gegeben hast. Herr, wir bitten dich, stärke uns auf unserem Weg, auch heute Abend noch, morgen bei der Heimfahrt und auf uns in unserem Alltag, Herr, dass wir ein Licht sein können und dein Evangelium weitertragen. Amen.
Amen.